In der heutigen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast, sprechen Robin und ich über Infrastruktur in Deutschland, genau genommen über Italo, Flixtrain und die Deutsche Bahn. Wir reden im versprochenen Deep Dive über Secondaries und den Abschluss macht das Altersvorsorgedepot. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Now Private Market Podcast. Robin, was geht?
Alles top, mir geht's super, hab das gute Wetter genossen. Die Abkühlung, die jetzt kam in Berlin, auch ganz schön. Haben wir heute den 1.7., das dritte Quartal gestartet. Hendrik und ich, die uns über Video sehen und verfolgen, haben uns abgestimmt, beide mit dem schwarzen T-Shirt. Und nee, mir geht's super. Dir?
Auch alles super, kann ich klagen. Haben natürlich eure Zuschriften sehr ernst genommen. Dementsprechend kommt jetzt mal wieder in einem hoffentlich regelmäßigeren Abstand die Folgen.
Aber nicht letzte oder vorletzte Woche?
Vorletzte. Ja, vorletzte Woche, genau. Also der Zwei-Wochen-Rhythmus, genau, den versuchen wir jetzt weiter fortzuführen.
Ich freue mich ja sehr, ne? Nächste Woche haben wir sogar zwei Masterclasses, die neu dazukommen.
Dann nimmst du jetzt schon, spoilerst du schon ein bisschen.
Darf ich? Ja,
darf man. Ja, klar.
Ja, oder? Wird sehr cool.
Ja, also wir haben den Asset Manager zu Gast.
Zwei
Asset Manager, stimmt.
Wir haben Montag und wir haben Donnerstag.
Genau, da wird auf jeden Fall sehr viel Content produziert für die Anlageklassen Private Equity und Private Debt, beziehungsweise Private Credit.
Und so ein bisschen, nee, Infrastruktur reden wir gar nicht drüber.
Genau, aber das ist
aber jetzt reden wir über Infrastruktur.
Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, nämlich denn ein Asset Manager, der hat die folgende Company im Fonds drin.
Der investiert nämlich in Private Equity und Infrastruktur Private Equity.
Bevor wir da aber reingehen, kurzer Disclaimer, dieser Podcast dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Und um schon ein bisschen zu spoilern, der Asset Manager, über den wir reden, das ist Hamilton Lane. Haben viele gar nicht auf dem Schirm, weil Hamilton Lane ausschließlich Private Markets macht, sind da aber relativ groß.
Die sind riesig groß, über 1000 Milliarden werden von denen verwaltet und beraten an Vermögen und nur in Private Markets, auch der größte, den wir auf der Plattform haben, der ausschließlich Private Markets macht.
Ja, also volle Expertise in dem Bereich und eine Company, die vielleicht ihr jetzt auch in den letzten Tagen mal gehört habt, ist Italo. Und zwar ist Italo ein Hersteller bzw. Betreiber von Hochgeschwindigkeitszügen aus Italien.
Die ihr vielleicht mal gesehen, was sind die roten Schnellzüge, Hochgeschwindigkeitszüge. Es gab auch der größte, ne, in Europa, private Hochgeschwindigkeitszugbetreiber.
Ja, ich bin, meine ich, auch schon mal damit gefahren. Die sind relativ kostengünstig, wenn man wirklich da irgendwie Rom, Mailand und so eine Geschichten macht.
Ich bin die ganze Zeit hier am Arbeiten.
Genau.
Ich habe gar keine Zeit für.
Naja, das war, bevor ich bei Now war vielleicht.
Ja. Da, ich dachte gerade schon.
Nein, aber woher habt ihr sie vielleicht gehört? Und zwar hat der CEO, der, soweit ich richtig informiert bin, auch mal bei Ferrari CEO war,
ja,
die Deutsche Bahn angegriffen und gesagt, er würde gerne in den deutschen Markt. Und da hat die Deutsche Bahn sich natürlich davor gestellt und gesagt, nö, das geht nicht. Und ist doch alles super. Und die Züge, die ausfallen, die fließen auch alle gar nicht in die Verspätungsstatistik ein. Also ist doch alles okay. Nun hat die Bundesnetzagentur am 30.06. was entschieden, Robin.
Und zwar, dass die Deutsche Bahn, die jetzt augenblicklich bei den Fernzügen eine Marktabdeckung hat von 95% in Deutschland beim Fernverkehr, was wahnsinnig viel ist.
Ja, ist ja eigentlich alles.
Quasi so ein Monopol, könnte man sagen.
Ja.
Dass die runtergehen müssen, und zwar 25-40% ihrer Kapazitäten, gerade bei hochbelasteten Strecken, also wo relativ viel los ist.
Hochbelastet sind zum Beispiel also München, Frankfurt, Köln, Dortmund, München, Berlin, Hamburg. Ne, das sind so die Kreuze.
Wo viel Verkehr ist, auch viele Berufspendler unterwegs sind und sowas, dass da die Kapazitäten freigegeben werden müssen. Warum? Weil die Deutsche Bahn ja ein strukturelles Thema hat. Es ist einfach gute Infrastruktur, das ist ein Thema. Die Infrastruktur selbst, sprich Schienen, Signale und all so etwas, ist relativ veraltet, weil, das ist eines meiner Lieblingsthemen, so die letzten Dekaden leider nicht genug, oder häufig nicht genug investiert wurde von den Regierungen, Staaten, Ländern, um den Status quo auch recht zu erhalten. Das ist ein Thema. Aber das andere Thema ist auch einfach die Betreiber selbst. Und es gibt ja teilweise, ich war letztens mit meiner Mom in Prag, da bin ich auch mit einem tschechischen Zug gefahren. Das gibt es vereinzelt ja auch. Der war interessanterweise auch pünktlich.
Der ist top. Ich bin eine Woche vorher mit dem gefahren.
Stimmt, JGA.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz cool, super Verbindung. Und die Idee ist halt, dass du durch Wettbewerb, das belebt immer ein bisschen das Geschäft und vielleicht wird dann die Deutsche Bahn sich da auch ein bisschen mehr anstrengen. Nichtsdestotrotz als Nutzer macht es auf jeden Fall Sinn, wenn neue Wettbewerber in den Markt treten, die sehr ambitioniert sind. Und Italo ist sehr ambitioniert. Also die haben auch eine klare Wachstumsstory. Deswegen hat ja auch ein Finanzinvestor in die Company investiert, um da eine große Wachstumsstory, die Wachstumsstory weiterzuentwickeln und wollen 15-jährige, also fordern jetzt.
Ich wollte gerade sagen, wie sieht's denn, also was ist denn ganz, also die haben wirklich auch ganz konkrete Zahlen auch genannt.
Vor allem auch nennenswert. Also die planen jetzt 3,6 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, Investitionsvolumen, einfach um sich frisch zu machen mit 30 Hochgeschwindigkeitszügen, 56 tägliche Verbindungen.
Ja.
Jetzt hier in Deutschland berufen uns da aufs Handelsblatt. Da war ein relativ großer und auch spannender Artikel. An der Stelle vielen Dank dabei. Und fordern auch, einfach wenn sie so viel Geld in die Hand nehmen, einen Rahmenvertrag von 15 Jahren, wenn sie denn investieren, um dann die deutschen Fernverbindungen pünktlicher zu machen. Und wen gibt es denn noch?
Ja, ich wollte erstmal sagen, erstmal ist ein gutes Zeichen, finde ich, für Deutschland, dass tatsächlich ein Wettbewerber sich hier traut, da was zu machen. Und ich stimme dir da 100% zu, dass es dieser Spruch ist, gilt ja, glaube ich, dann auch da, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn auf einmal die Italo-Züge alle pünktlich kommen, dann wird sich der Endverbraucher ja auch gucken, was er sozusagen dann am Ende bucht. Und natürlich dann noch ein ganz anderes Thema, der Preis natürlich, für welche... Da macht ja die Deutsche Bahn wirklich, was sie wollen.
Ja, gut, es ist halt ein Staatsmonopol, wenn du so willst.
Und richtig.
Aber es ist auch ein krasser Wandel, ne, im Infrastrukturbereich. Weil früher war es ja so, es gehört dem Staat und da fährt die Deutsche Bahn und fertig. Und dass sich das aufbricht, das verändert natürlich die Asset-Klasse-Infrastruktur nochmal signifikant.
Ja, ist super wichtig für den Standort Deutschland. Du hast es richtig gesagt. Wir haben jetzt zwar über Italo gesprochen, natürlich liegt natürlich daran, dass Italo Teil des Hamilton Lane Fonds ist, den es über Nahe zu kaufen gibt, aber in dem ganzen Segment gibt es auch noch einen zweiten Angreifer, nämlich Flixtrain, die ja 65 neue Züge bestellt haben, 2,4 Milliarden Euro investieren und ebenfalls diesen Aufbruch, diesen Start für 2028 nutzen wollen.
Das ist halt erstmal ein Markt, der sich öffnet, den es davor nicht gab. Ich finde auch Flixbus und auch jetzt Flixtrains finde ich auch eine mega Erfolgsgeschichte. Also wirklich, wirklich krass. Also einmal die ganzen Fernreisen im Bus revolutioniert. Dann Flixtrain auch solides Internet und sowas geht.
Auch ein sehr gutes Beispiel für private Company, die dann expandiert sind. Die sind ja auch in Nordamerika relativ stark.
Ja, erst Europa extrem stark, dann Nordamerika. Einfach durch Finanzinvestoren eine riesengroße Company, ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut.
Ja.
Und so wie es Hendrik sagt, das hilft auf jeden Fall dabei, der Wettbewerb, das einfach wir als Nutzer letzten Endes von den Zügen, von Fernverbindungen daran partizipieren werden.
Ist natürlich auch die Hoffnung und bringt vielleicht, also du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, am Ende die Infrastruktur ist trotzdem marode.
Ja,
ne?
Also und sowas.
Ein überlastetes Netz bringt jetzt auch nicht mehr Züge. So, ne? Also im Worst Case passiert halt nichts mit den ganzen Modernisierungen. Ist natürlich jetzt auch ein Punkt an den Start, dass man da mal ein bisschen was machen sollte. Call to Action, wenn dann wirklich nochmal externe Firmen reinkommen in das Schienensystem und auch Milliarden investieren, dass man vielleicht dann auch mal die Zeichen der Zeit erkennen sollte.
Gut, es ist halt hochgradig komplex. Du hast ja einmal, klar, du hast die Betreiber, also auf dem Gleis, was da unterwegs ist. Dann hast du aber zum anderen natürlich das Schienennetz, die Signale, die passen müssen. Und es ist halt auch ein extrem regulierter Bereich. Also ein hochgradig komplex, das ist alles mit den Plänen übereinstimmen, dass jetzt nicht keine Unfälle oder also etwas, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann.
Absolut.
Und ich glaube auch, also es ist ein schöner Anstoß, aber ich glaube, es wird trotzdem uns wahrscheinlich noch 2-3 Dekaden begleiten, dass man da irgendwie schon ein Schweizer Niveau hat. Weil da ist ja wirklich auf diese, oder keine Ahnung, Korea,
Japan.
Das ist ein absoluter Hammer.
Das ist richtig. Ja, wir werden es weiterhin beobachten, aber auf jeden Fall eine super spannende Entwicklung. Robin, kommen wir zum nächsten Themenblock und zwar hast du den dir ja letztes Mal gewünscht.
So reingedrückt.
Also wir reden über das Thema und machen einen Deep Dive zum Thema Secondaries.
Yes.
Also wir reden ich überlege gerade, wo wir ausholen. Also
was ist denn ein Secondary vielleicht da, oder?
Ich wollte gerade sagen, also Kontext natürlich, wir reden über Private Markets, wir reden über Fondsstrukturen und dann gibt es dort verschiedene Möglichkeiten, wie über welche Funktionen Unternehmen oder Beteiligungen in diesen Fonds gekauft werden. Und eine Art davon sind Secondaries.
Nice. Soll ich es erklären?
Das wäre toll.
Mach ich. Es gibt, aber richtig, richtig gut vorbereitet. Es gibt Primaries. Was ist ein Primary? Ein Primary bedeutet, wenn jetzt jemand in einen anderen Fonds investiert. Das heißt, wenn der Hendrik jetzt sagt, ich lade mir die Now-App herunter, mhm, und investiert dann in zum Beispiel Partners Group, mhm, dann ist er ein Limited Partner, ein, mhm, Investor von diesem Fonds, ein sogenanntes Primary Investment. Das heißt, wenn man in einen anderen Fonds investiert. Mhm. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, Anteile, die ein Fonds schon, also eine Beteiligung oder direkt einen Anteil, einen LP-Anteil, das heißt Limited Partner-Anteil jetzt von Hendrik zu kaufen. Mhm. Das heißt, ich kann entweder einsteigen, ich sage jetzt auch, ich lade mir die Now-App herunter, ich kaufe jetzt auch Partners Group, beide LPs. Aber wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte Hendrik, seinen Anteil, der gefällt mir besser, weil der Hendrik, der hat jetzt irgendwie Liquiditätsbedarf, möchte seine Anteile unbedingt, mhm, verscherbeln, dann gucke ich mir die Zielinvestments von ihm an als LP und dann mache ich einen sogenannten Secondary Deal, weil ich es nicht Primary, also primär kaufe vom Fondi Anteile, sondern ich kaufe die Anteile von Hendrik, wo die ganzen Portfolio-Bestandteile von der, mhm, Partners Group drin sind. Das ist ein Secondary. Das heißt ein Sekundärmarkt. Das ist quasi ein Gebrauchtwagenmarkt für Fonds. Habe ich in deinem Briefing gesehen.
Also, aber Secondary sind dann ausschließlich Transaktionen von LP zu LP?
Nein, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich ein sogenannter LP-led Secondary. Mhm. Das heißt, ein LP, also ein Investor in dem Fonds, möchte seine Anteile verkaufen an einem gesamten Portfolio. Gibt es aber auch noch sogenannte GP-led.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben jetzt natürlich einmal Primary, wir haben Secondary in diesem ganzen Fonds-Umfeld und dann vielleicht nochmal den Schritt zurück. Wer wie holt Deals rein? Dann gibt es nochmal einen GP und dann LP, genau, die GP, sich beteiligen.
General Partner, also der Fondsmanager. Das heißt, der ist eine Hamilton Lane, das ist eine Partners
Group. Ja, lass mal bei Partners Group bleiben, das ist ja zum Beispiel genommen.
Partners Group prüft die Deals, mhm, und dann entscheidet das Investmentteam von Partners Group, ich finde das super.
Ja.
Dann kaufen die Beteiligung in den Fonds, aber die können sie ja nur kaufen, wenn als General Partner den Fonds managt, wenn der Fonds Geld hat. Mhm. Der Fonds bekommt Geld durch sogenannte Limited Partner, mhm, also LPs, die, mhm, Geld committen in den Fonds, das dann wiederum allokiert werden kann in unternehmerische Beteiligung. Und dann, mhm, siehst du so die letzten, warum gibt es denn so viele Secondaries? Du hast, das ist gerade gut, das ganze Thema.
Vielleicht einmal noch mal ganz kurz, also dann ist das einmal in einem Satz, also sozusagen, wenn du und ich und alle Zuhörer über Now sozusagen in den Partners Group Fonds einsteigen und den kaufen, sind sie alle LPs?
Sind wir alle LPs, ja, bei dem GP Partners Group.
Okay, check.
Genau. Und der übliche Weg von so einer Private Equity Transaktion ist ja, LP investiert Geld, GP investiert, baut ein Portfolio auf, Portfolio läuft gut, weil zum Beispiel Bestandteile des Portfolios, mhm, in andere Länder expandieren, wie jetzt irgendwie nach Italien und nach Deutschland, von Italien. Dadurch wird Wert geschaffen, das Unternehmen ist mehr wert und dann verkaufst du das irgendwann. Mhm. Das heißt, der GP stößt du die Verkäufe an andere GPs oder an macht einen Börsengang mit den Beteiligungen oder das Unternehmen wird wieder, weiß nicht, also kauft sich zurück, sind so verschiedene Exit-Kanäle.
Ja.
Aber in den letzten Jahren wird auch regelmäßig in der Presse, ich sage jetzt mal vorgestellt, dass es nicht so viele Exits gibt von den Beteiligungen oder die rückläufig sind, weil der IPO-Markt war die letzten Jahre relativ schwach,
ja,
weil auch geopolitisch relativ, waren viele Spannungen da.
Haben wir ja in der letzten Folge auch nochmal ein bisschen drüber geredet, deswegen, falls noch nicht gehört, gerne reinhören.
Genau. Link in der Bio, stimmt das?
Also einfach im Podcast-Player davor.
Einmal zurückklicken. Na gut. Und genau, da sind also jetzt gerade wieder mehr IPOs. Wer mehr erfahren will, hat Hendrik recht. Kann man unsere Folge von davor anschauen und anhören.
Beides.
Und das ist so ein Exit-Kanal, der jetzt gerade wieder besser wird, aber nichtsdestotrotz so die letzten Jahre sehr prosperiert, dass es viele Secondary-Transaktionen gibt, auch große Secondary-Transaktionen, immer mehr Schwellen gerissen und immer mehr.
Das Transaktionsvolumen in 2025 war jetzt auch nicht so niedrig.
Nee, das war relativ groß. Es waren nämlich 233 Milliarden US-Dollar, was ein Rekord ist. Das heißt sehr, sehr viel. Der Secondary-Market ist ein sehr, sehr wichtiger Exit-Kanal. Mhm. Und diese Exits über den Sekundärmarkt finden statt, weil zum Beispiel, jetzt bleiben wir wieder beim Hendrik. Der Hendrik hat bei Partners Group, weil er schon lange Private Markets kennt, vor 7 Jahren investiert. Mhm. Und der Hendrik dachte aber eigentlich, dass er nach 7 Jahren rauskommt, aber es gab halt keine IPOs von den ganzen Beteiligungen. Und als er etwas, heißt der Fonds, konnte, also bei einer geschlossenen Fondsstruktur, der wurde noch nicht komplett zurückgezahlt. Aber er sagt, der Hendrik, ich will aber trotzdem das Geld. Und dann könnte genau die Situation kommen, dass er sagt, ich möchte meine Beteiligung an dem Fonds möchte ich weiter veräußern über einen sogenannten Secondary, dass er halt an sein Geld kommt. Weil sonst kommst du bei Private Markets nicht so einfach an dein Geld, gerade bei jetzt klassischen Strukturen. Bei uns ein gewisser Unterschied, weil wir sogenannte Evergreens haben, da hat man Rückgabemöglichkeiten, in der Regel 5% des Fondsvolumens pro Quartal garantiert. Das heißt, Fonds irgendwie bei 300 Millionen Volumen, ich habe 10.000 Euro, kein anderer will zurückgeben, es geht dann relativ easy durch. Mhm. Und das ist auch das sind die Rückgabemöglichkeiten bei Evergreens. Aber im typischen geschlossenen, in der geschlossenen Fondswelt musst du eigentlich warten, bis der Fonds alle Beteiligungen abstößt und du deine sogenannten Distributions, die Auszahlung bekommst. Mhm. Wenn dir das zu lange dauert, kannst du als LP sagen, ne, ich will da raus, ich verkaufe jetzt alle Beteiligungen, die noch in dem Fonds sind, weil ich bin ein LP an dem gesamten Fondsportfolio. Das so als Einordnung, Hintergrund. Und das andere, was ich persönlich deutlich spannender finde, sind sogenannte GP-led Secondaries. Was bedeutet das? Das ist so der typische und der beste Case, den es da gibt, deswegen finde ich es auch so spannend. Das ist jetzt irgendwie Partners Group, hat einen geschlossenen Fonds, wir bleiben jetzt einfach die ganze Zeit bei dem Beispiel, hat einen geschlossenen Fonds, der hat ein Unternehmen gekauft für vielleicht auch einen anderen Hochgeschwindigkeitszugbetreiber. Das hat sich toll entwickelt und der hat aus seinem 100 Millionen Investments, könnte jetzt verkaufen für 400 Millionen. Mhm. Bockstark, 4x, total gut, könnte er verkaufen, jeder wäre happy, der als LP da investiert ist. Aber die sagen dann, ne, ich bin jetzt erst in 3 Ländern. Ich habe als Partners Group ist eingestiegen, da war das Unternehmen in einem Land, dann sind sie in 2 Länder expandiert. Es lief alles top. Zahlen haben sich toll entwickelt, total guter Gewinn, Management sehr kompetent und alles prima. Und dann wäre der Fonds, weil sie geschlossene Fonds haben ja auch ein Laufzeitende. Mhm. Das heißt, irgendwann hat dann der Fonds auch Druck, hey, ich muss den jetzt verkaufen. Mhm. Und dann kann die aber sagen, nee, ich möchte ein sogenanntes Continuation Vehicle. Das ist auch der Großteil von GP-led Secondaries. Mhm. So als Zusatzinfo. Ich würde sagen, Größe 80%, 90% von GP-led sind Continuation Vehicle, wo der GP dann sagt so, nee, die ganze, ein PI möchte ja immer Werte steigern, Wert schaffen, einfach durch den Einstieg, durch Geld, durch Know-how, durch Netzwerk. Der sagt, nee, ich habe noch nicht alles getan, was ich tun kann. Und dann gibt's ein sogenanntes Continuation Vehicle, das ist dann auch häufig ein einzelner Deal, mhm, und sagt, okay, ich gründe eine neue Gesellschaft, ich als GP rückbeteilige mich da, in der Regel auch relativ signifikant. Da komme ich gleich noch in die Details, das ist ein bisschen kompliziert, aber teilweise bis zu 10% von dem Kapital stellt dann der GP und dann werden neue LPs für dieses einzelne Vehikel gesucht.
Ja.
Häufig auch LPs, die schon davor beteiligt waren bei dem Fonds. Oder also manchmal auch Dritte, aber häufig welche, die schon bei der Wertentwicklung dabei waren.
Also vereinfacht gesagt, ein Continuation Vehicle ist dann eine Möglichkeit, ein Investment, was eigentlich durch die alte Fondsstruktur geendet wäre, es hätte zur Liquidität, also
man hätte es liquidieren müssen.
Sozusagen einen neuen Fonds reingerollt werden kann.
Weil man
kann.
So überzeugt ist, genau. Aber da auch wichtig.
Ich wollte gerade sagen, also sagst du jetzt die kritische Frage, Continuation Vehicle, habt vielleicht der ein oder andere Hörer auch schon mal irgendwo gelesen.
Haben wir auch schon mal.
Da muss man länger scrollen. Da muss man länger scrollen. Ist ja auch nicht immer positiv.
Nee, deswegen ist so das Musterbild, dass du halt sagst, ich habe ein Angebot am Tisch. Ich habe 3 Angebote am Tisch. Mhm. Ich könnte es jetzt verkaufen für 400 Millionen. 4x gemacht, geiles Ding, aber das reicht mir nicht. Und dann erlöst du das mit dem Continuation Vehicle zu einem marktüblichen Preis. Das heißt, der Gewinn wird auch realisiert in dem Fonds. Und dann geht es in ein anderes Vehicle, wo das dann auch einen neuen, da hat es auch den Einstand wieder von 400. Da startest du nicht bei 100.
Ja.
Da hast du einen 400er Einstand und machst dann da weiter mit deiner Wertentwicklung. Und da vielleicht auch, daher kommt auch die hohe Beteiligung des GP. Weil üblicherweise, man kriegt ja eine Gewinnbeteiligung als Fonds. Sogenannte Performance Fee oder Carry. Mhm. Das heißt, wenn der das jetzt mit 4x verkauft, fließt ein wesentlicher Teil des Profit in den Fonds rein, ja, wo alle LPs partizipieren, aber der GP kriegt seine Performance-Fee. Und diese Performance-Fee wird dann immer genutzt und reingesteckt in das Continuation-Vehicle.
Aber es gibt halt, verstanden, aber dann gibt es ja auch die Option, dass der GP nicht 4 Angebote auf dem Tisch hat.
Genau.
Und der Fonds trotzdem endet.
Das ist das, was du meintest. Du hast halt häufig auch das Thema, das sind oft auch nicht nur Einzeldeals, sondern auch mehrere Deals im Portfolio. Mhm. Wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie 10 Jahre Vorlaufzeit, recht häufig so, und es geht zu Ende. Man sieht so, boah, es gibt keine IPOs, es gibt irgendwie keine Möglichkeiten, es zu verkaufen. Dann musst du ja, entweder kannst du sagen, ich mache GP-led Secondaries und verscherbel das Portfolio, dass der Fonds halt irgendwann endet.
Ja.
Oder ich sage, ich mache ein Continuation Vehicle, auch mit dem Portfolio, und gebe dann den Bestandsinvestoren, die gerade in dem Fonds drin sind, ganz, ganz günstige Konditionen, dass die mich da weiter unterstützen, einfach um mehr Zeit zu kaufen. Und da ist halt so das Risiko, dass man ein paar so Zombie-Unternehmen da auch drin hat. Mhm. Und eigentlich ja, also irgendwie zum, also zu groß zum Sterben, aber irgendwie für sich vor den großen Erfolgscases eigentlich zu klein. Und das ist so das Risiko, deswegen finde ich persönlich GP-Leads so spannend, weil du wirklich tief reingehen musst in die Deals, die verstehen musst, unternehmerisch, eine neue Investmententscheidung. So, ist es denn wirklich so, dass da noch so viel Return drin ist oder eben nicht?
Ich glaube, du sagst es, es stellt sich natürlich wahrscheinlich der eine oder andere die Frage, wie checke ich das denn? Also ich meine, erzähl mal vielleicht noch mal ein, zwei Wörter dazu, wie wir es denn sozusagen sowas im Investment-Team uns angucken.
Also wir gehen als klassischer Anleger, also auch wenn wir jetzt irgendwie eine Dekade Erfahrung hat im ETF investieren oder auch Einzelaktien, schon deutlich komplexer. Und die Fonds im Private-Market-Bereich, die reden in der Regel ja gar nicht mit jedem Anlegenden. Wir versuchen da schon immer eine Brücke für zu schlagen mit Webinaren oder physischen Events und also etwas. Aber normalerweise kannst du gar nicht mit den Leuten reden, die das entscheiden. Deswegen übernehmen wir das. Also ich rede super viel, nicht nur mit dem Portfolio-Management, sondern auch mit den ganzen Investment-Teams. Also wie die, was für Deals die haben, da hatte ich jetzt letztens auch ein cooles Gespräch. Also auch so eine GP-Led-Secondary-Transaktion. Und ich rede wirklich Deal by Deal, ich schaue mir jede einzelne Transaktion an und möchte verstehen, wie die Thesen sind, wie die Leute ticken, welche Sektoren die spannend finden. Und einfach wie jeder Deal, also wie die Deals analysiert werden, also dass wir ein gutes Gefühl bekommen, das ist ein guter Manager, der macht einen super Job. Dann geht es einen Schritt weiter und dann reden wir auch mit dem Portfolio-Management. Das heißt, wie wird das Portfolio gemanagt? Weil es gerade bei den Evergreens, die wir haben, ist halt auch nicht so einfach, so Liquidität sicherzustellen für Rückgaben. Ja. Einfach wie ist das Portfolio-Management? Kriegen wir einen fairen Dealflow? Das ist auch so das A und O, wo wir mal drauf schauen. Es kann ja sein, ein Fonds hat ein paar so richtige Kronjuwelen, GP-Led Continuation Vehicle und ein bisschen ein Scheiß. Und wir achten immer sehr stark drauf, dass jeder alles bekommt, also die institutionelle Qualität, dass auch die Top-Deals bei den Strukturen drin sind bei uns, dass die kostenfair sind. Und wenn es jetzt irgendwie eine Anpassung gibt, sei es im Fondsmanagement oder einfach, wie der Markt sich verändert. Das hatten wir jetzt kürzlich, das haben wir auch kommuniziert letzte Woche, dass wir eine Strategie, die wir jetzt angeboten haben, ein gutes Jahr oder eineinhalb Jahre im Private-Credit-Bereich, dass wir uns von der trennen wollen, weil wir gesehen haben, im Private-Credit-Markt gibt es Manager, die sind einfach noch stärker, also noch spezialisierter, nur auf Private Credit, haben sehr starken Zugang. Und wir sehen die einfach unternehmerisch von dem Management, so glauben wir, dass die besser positioniert sind, bessere Renditen und bessere auch Risikorenditeprofile zeigen können in der Zukunft. Und dann trennen wir uns bewusst auch von welchen. Das heißt, wir jetzt ein Gütesiegel ist es nicht, aber es sollte schon das Ziel sein, dass wir da hinkommen. Also wirklich so ein Gütesiegel, dass wir die Produkte geprüft haben, so wie ich es früher in meiner Tätigkeit im Family Office gemacht habe. Das ist eine Fund Due Diligence, das heißt wirklich eine sehr tiefgehende Prüfung, auf Deal-Basis mit den ganzen Menschen sprechen, hast, sodass wir genau solche Fragen stellen, die man fragen muss, weil es selbst als normaler Anleger und selbst auch normale Anleger mit viel Geld und viel Erfahrung, hat man zum einen meist trotzdem nicht im Private Markets das Know-how, weil es grundlegend deutlich komplexer ist und zum anderen gar nicht den Zugang.
Ja.
Und das versuchen wir zum einen halt schon händisch zu lösen und durch Technologie dann den Investitionszugang wenigstens sehr, sehr stark zu vereinfachen, sodass theoretisch jeder investieren könnte.
Ja, ich glaube, zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, zum einen ist es natürlich super wichtig, dass man zumindest vielleicht einmal so das Grundgerüst, GP, LP, Primary, Secondary, deswegen machen wir es ja einmal irgendwie grundsätzlich durchsteigt, aber das ist ja sozusagen unsere Leistung, ist ja sozusagen nicht nur die App bereitzustellen, sondern primär auch davor, diese ganze Kuration zu erledigen, dass wir sozusagen für uns die aktuell am besten am Markt verfügbaren Fonds auch der Now-Community zur Verfügung stellen und dann genau sowas angucken, wo sind Secondaries drin, wo sind diese Continuation-Vehikel drin, das übernehmen wir schon und das sind natürlich dann auch Dinge, auf die sich dann die Community auch verlassen kann.
Klar, weil es halt einfach kompliziert ist. Und zusätzlich, das finde ich auch ganz spannend, das haben wir auch ein paar Kunden schon wieder gespiegelt, wird es, dass wir bewusst Asset Manager zu uns einladen und Kunden zu uns einladen bei Events, dass man direkt in Austausch treten kann oder in Webinaren. Weil da kann man wirklich alles mal so hautnah fragen. Ich finde es also gerade mal Portfolio Management und Sales, das sind so die man häufiger eigentlich sieht, jetzt gerade von den Fondsmanagern, aber ich finde es immer sehr interessant, wenn man mit dem Investmentteam redet. Weil die haben ja gar nicht den vertrieblichen Gedanken. Gut, klar, die wollen sie wahrscheinlich zu uns schicken schon so ein bisschen, aber die haben schon eher den Investmentgedanken und halt, wie sie den Markt sehen, warum sie irgendwelche Deals eingehen. Und das heißt gar nicht werblich gesprochen, warum sie die Deals eingehen, sondern einfach nur mit voller Überzeugung, was Unternehmen sind, in denen man sich beteiligen sollte, in welcher Struktur auch immer, um da Wert zu schaffen und eine gute Performance zu erzielen.
Ja, und vielleicht nochmal den zweiten Punkt, den ich machen wollte zum Thema, du hast es angesprochen, dass Kuration, nur weil sie ja sozusagen zum Zeitpunkt X einmal gemacht wurde, ist es ja nicht so, dass dann sozusagen das endet, sondern dass wir halt kontinuierlich weiterschauen, okay, sind denn die Fonds, die wir gerade auf der Plattform haben, sind das sozusagen auch zum jetzigen Zeitpunkt auch immer noch Fonds, wo wir 100% dahinter stehen? Und das ändert sich ja, wie du sagst, Marktumfeld ändert sich, okay. Es kommen andere Produkte, die dann eventuell andere Kriterien erfüllen, die eher an unseren Kurationskriterien dran sind. Und das mal so auch als Einordnung, du hast gesagt, also wir haben den Fonds der BNP Paribas Asset Management Private Credit bzw. Private Debt von der Plattform genommen und aus diesen Gründen und also darüber haben wir auch per E-Mail informiert. Das ist einfach sozusagen wirklich dann ganz klar dieser Kurationsansatz. Es wird kontinuierlich geprüft und dann möchten wir halt einfach auch die, sage ich mal, die besten Opportunitäten auf der Plattform anbieten.
Weil hatten wir letztens auch vor einem Jahr oder so bei einem Private Equity Manager, mit dem wir arbeiten, da hat das Team sich nennenswert verändert und dann gehen wir komplett neu in die Due Diligence. Also auch checken, wie war der Track Record davor.
Ja.
Was haben wir für ein Gefühl, treffen die ganzen Leute.
Ja.
Weil sowas ist auch wesentlich. Es hängt tatsächlich, egal wie groß ein Laden ist, schon auch mit an den handelnden Personen. Wenn es dann größere Veränderungen gibt, ist es für uns immer ein Anlass, da wirklich nochmal sehr, sehr tief einzusteigen. Und ansonsten, wie bei BNP, also im Zuge des laufenden Prozesses, des laufenden Screenings von uns, wie sehen wir den? Ist ein gutes Produkt, das will ich gar nicht bestreiten, weil da haben wir auch ein paar Nachfragen bekommen. Ist irgendwie kein unbedingt verkaufen. Ich sage einfach nur, wenn wir am Markt was sehen, dass das unsere Sicht gerade eine bessere Opportunität bietet, besseres Chance-Risikoprofil hat, dann tauschen wir das lieber aus. Und das andere ist natürlich, kann es trotzdem bei uns weiterhin verwahren. Man kann es abstoßen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Also das ist, wofür wir stehen. Also starke Kuration, Qualität. Wollen ja da als Boutique auftreten, jetzt nicht irgendwie als der Discounter, wo es alles Mögliche gibt.
Das stimmt. Robin, hast du noch einen Take, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen, zum Thema Secondaries?
Also wenn man es richtig macht, sind es auch nicht die Reste Rampe. Das hört man auch manchmal, sondern da kann man wirklich sehr, sehr spannende Opportunitäten finden. Es gibt auch wirklich, also es gibt viele, viele Asset Manager, die sind auch auf Secondaries fokussiert, spezialisiert, die haben herausragende Renditen zeigen und man erhöht auch die Liquidität, also von seinem Private Equity Portfolio. Ich hatte es ja vorher kurz angerissen, typische Laufzeit von einem Fonds sind 10 Jahre, bei einem Private Equity Fonds klassisch, aber bei einem Secondary Fund, da steigst du ja manchmal nach 7, 8 Jahren von der Transaktionszeit ein und durch das hast du eine deutlich geringere Ausprägung der sogenannten J-Curve, so dieses typische Liquiditätsprofil, dass du erst Geld einzahlst und dann irgendwann kommen die Auszahlungen. Und weil du halt schon deutlich später in der Transaktion drin bist und einfach in dem Zyklus der Wertsteigerung des Unternehmens, kann es schon spannende Chance-Risikoprofile bieten und ist wirklich kein Restpostenverkauf, sondern das ist einfach ein ganz normaler Bestandteil. Das ist ein Feature vom Private Equity Markt. Das ist irgendwie kein Fehler, sondern ein Feature, dass man halt auch dass man auch Anteile untereinander verkauft.
Feature finde ich ein gutes Stichwort. Ein neues Feature der Altersvorsorge.
Das AVD.
Es ist AVD, also das Altersvorsorgedepot. Haben bestimmt auch sehr viele von euch jetzt in den letzten Zeiten schon gehört, gelesen. Es soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten. Und dann ist jetzt ein Thema tatsächlich gar nicht so sehr mit dem AVD in Verbindung gebracht worden, denn das Thema Private Markets.
Wir tun alles dafür. Ich habe gerade, glaube ich, 2, 3 Interviews die Woche zu dem Thema.
Also wir tun alles dafür, dass es im Fokus ist, ja. Aber rein regulatorisch
ist am Start.
Sind Private Markets sozusagen fürs AVD zugelassen.
Erstmal Schritt zurück, sagst du nämlich sonst immer zu mir.
Sehr gut.
Ich habe gelernt, habe mir aufgeschrieben auf die Hand.
Sehr gut.
Aber war ich so nervös, war es weg. Habe geschwitzt an der Hand dann auch. Wir haben ein Riesenproblem, wir haben eine Rentenlücke. Die staatliche Rente.
Okay, so weit zurück, ja, das stimmt.
Funktioniert ja nicht so gut. Und die funktioniert nicht. Das heißt, wir haben eine Riesenlücke im Alter. die wir privat decken müssen.
Das ist richtig.
Es gibt immer mehr Menschen, die investieren. Kapitalmarktinvestoren sind jetzt ungefähr bei 20% der Bevölkerung. Mhm. Alles großzügig reingerechnet mit Aktien, Anleihen, ETFs und also etwas.
Ich denke mal, bei unseren Zuhörern vermutlich 100%.
Wahrscheinlich. Bei den Webinaren finde ich es auch immer sehr, sehr schön. Ja. Wenn man so fragt, wie seid ihr investieren? So, ja. Gut. Ja. Und der Staat hat gemerkt, wie kriegen wir es denn hin, dass noch mehr Leute das privat machen? Dann haben sich gedacht, wir fördern durch staatliche Subventionen die Einzahlungen von den deutschen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern, die in das sogenannte Altersvorsorgedepot, AVD, investieren. Mhm. Und da hast du verschiedene Deckel, was maximal investiert werden kann. Also du hast eine maximale, also die staatliche Zulage auf die ersten 360 Euro pro Einzahlung pro Jahr, die du, nee, warte mal. Maximalbetrag sind 6.840 Euro und das, die maximal einzahlbar sind in dieses Altersvorsorgedepot, das auch abzugsfähig ist. Die Idee dahinter ist, dass du mehr Menschen dazu bewegst, dass sie fürs Alter selber vorsorgen, sich ein eigenes Vermögen aufbauen. Man hat ja auch gesehen, irgendwie die ganzen großen Staatsfonds und sowas, also wie jetzt irgendwie gerade die nordischen Länder sind ja sehr erfolgreich, irgendwie Norwegen, Schweden, also etwas.
Das ist richtig.
Die haben herausragende Rentenlevels, weil die einen Großteil in den Kapitalmarkt investieren. Möchte Deutschland jetzt ja auch nachziehen, das glaube ich heute, sogar 1. Juli ist das heute nochmal irgendwie eine größere Sitzung. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit der Förderung.
Das ist ja nochmal ein anderes Thema, genau.
Förderung der privaten Altersvorsorge, sodass du Menschen motivierst, dass die ohne irgendwie Riester, so wie es früher war mit irgendwelchen Garantieprodukten, sondern einfach wirklich frei investieren kannst in spannende Anlageklassen wie Aktien, ETFs oder auch Private Markets und die Leute wissen dazu bewegen, einfach weil es sehr, sehr stark notwendig ist und weiter motivieren durch einen staatlichen Zuschuss, also eine staatliche Zulage. Und jetzt der Dreh zu Private Markets.
Vielleicht nochmal ganz kurz, genau, also du hast gesagt, es gibt diese Förderung, was dann auch oben drauf kommt. Aber was natürlich auch ein großer Vorteil ist, sozusagen diese Ansparphase dauert ja dann sozusagen bis man in Rente geht. Diese Steuerstundung, dass sozusagen in diesem Altersvorsorgedepot dann keine Steuern sozusagen anfallen, sondern dann, soweit ich informiert bin, dann erst bei der Entnahme.
Genau.
Und das ist sozusagen auch nochmal ein riesen Vorteil, dass wenn du kannst innerhalb des Depots auch verkaufen.
Umschichten aber steuerfrei.
Genau, Umschichten steuerfrei. Das ist tatsächlich dann vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo du gleich drauf eingehen kannst. Das einfach nochmal ergänzt, ist natürlich dieser Zuschlag und dann halt diese Steuer, auf die der Staat verzichtet in der Ansparphase.
Also in diesem Altersvorsorgedepot. Wie kann man sich das Altersvorsorgedepot vorstellen? Das ist ein Zertifizierungsprozess. Es gibt einmal die Depotbank. Wenn du jetzt bei uns ein Konto hast, dann hat der Hendrik sein Depotverrechnungskonto. Dann machst du nochmal so ein Unterdepot auf, das ist das Altersvorsorgedepot. Und dieses ist wirklich nur für die Altersvorsorge, weil in unserem Fall die Depotbank, die Baderbank, baut eine direkte Schnittstelle auf mit der Zertifizierungsstelle. Das heißt, einmal muss die Zertifizierung haben für dieses Altersvorsorgedepot und dann kümmern wir uns auch um die kompletten Steuerthemen. Das heißt, die ganze Berichterstattung, die da notwendig ist. Und dann gibt es nach einem Jahr, nach dem Ablauf des einen Jahres, wird geschaut, ist alles, was der Hendrik angegeben hat, Anzahl Kinder, Familienstand, also etwas, ist das alles in Ordnung? Wenn das alles passt, dann gibt es die Erstattung. Die kriegen wir dann wieder über den Weg mit der Bader und es wird dann in die Produkte investiert innerhalb dieses Altersvorsorgedepots. Um das anbieten zu dürfen, gibt es zwei verschiedene. Also um das anbieten zu dürfen, braucht man immer ein Standarddepot und dann noch sogenannte freie Depots. Was ist ein Standarddepot? Ein Standarddepot, das ist vom Gesetzgeber also relativ eng vorgegeben, wie viel das kosten darf und auch was für Fondsstrukturen.
Also was für Produkte sozusagen da reingekauft werden dürfen.
Genau. Werden wir am Markt, glaube ich, sehr, sehr viele ETFs sehen.
Ja.
Glaube ich. Das ist das, was ich jetzt gerade am Markt höre, weil du eine Maximalkostenquote von 1,00% pro Jahr haben darfst. Gesamtkosten von diesem Produkt. Und so die Idee so als Einsteiger, weil es halt gesetzlich relativ viele Vorgaben gibt, dass so das Standardding ist. Und dann im freien Depot gibt es auch Einschränkungen, aber nicht ganz so viele. Also eine maximale Risikoklasse in der offiziellen Skala von 5. Kosten gibt es keine Einschränkungen. Und Produkteinschränkungen sind deutlich weiter gefasst. Das ist nicht nur Aktien, ETFs. Sondern auch Private Markets. Und zwar LTIFs und AIFs, also Alternative Investment Fonds und European Long Term Investment Funds. Sind die ganzen, also nahezu alle Fonds, die wir bei uns haben, sind diese LTIFs. Und was ich mir hoffe natürlich auch, aber auch sehr wünsche, das ist wirklich auch für jeden Menschen, der Geld anlegt, dass es möglichst viele Leute mitnehmen für sich.
Ja.
Einfach diese Förderung, weil es absolut was hilft. Und halt auch.
Wann ist es schon mal, dass der Staat einem Geld schenkt?
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Gibt es relativ selten. Vor allem, wenn es halt wirklich sinnvoll ist, weil, also gerade, es gibt ja immer alle möglichen Subventionen und also etwas, aber das ist halt wirklich echt einfach, ne? Mhm. Du musst einfach nur, ja, also man muss, wenn man die Möglichkeit hat, aber man muss einfach nur Geld sparen in Kapitalmarkt, der nachweislich, es gibt ja auch diese Rendite-Pyramide, also wenn man irgendwie nur einfach nur in Kapitalmarkt investiert hätte, wenn du irgendwie eine längere Haltedauer hast als 6 Jahre, hast du quasi nie irgendwie einen Verlust gemacht, wenn du es halt so lange gehalten hast.
Ja.
Und da reden wir von 30, 40 Jahren. Und da kriegst du einen Großteil, also die Hälfte, kriegst du geschenkt bis zu einem gewissen Level. Und darüber hinaus kannst du es auch noch als einen Teil davon steuerlich geltend machen, weil du es ja quasi ein Aufwand bei dir ist, deine Steuererklärung. Und das ist schon echt mega, mega stark. Und ich glaube halt, dass es dieses Rentenproblem, ist jetzt nicht heute oder morgen, aber langfristig schon lösen kann. Gehören noch andere Bausteine dazu, wie eine betriebliche Altersvorsorge und auch eine kapitalmarktgebundene gesetzliche Rente.
Ja.
Das ist ja gerade in der Diskussion.
Ja.
Das ist schon ein riesengroßes Thema. Und für uns, ich von den Gesprächen, die ich mit Kunden führe, kannst du wahrscheinlich, also hoffentlich bestätigen, haben wir jetzt ein paar Rückmeldungen, die unseren Anlegern super wichtig sind. Das ist natürlich Transparenz. Was ist drin in den Produkten, die wir bei uns anbieten? Also die Private Markets Produkte, also etwas und was für Kosten. Aber ein ganz, 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 ganz wesentlicher ist auch immer Anlagehorizont. Weil bei uns ist immer 5 bis 10 Jahre langfristige Wette, weil du langfristig nachhaltig Unternehmen, jetzt bei Private Equity, die erfolgreich sind, noch erfolgreicher machen möchtest. Und gibt es aus meiner Sicht dann no excuses. Das ist mit Transparenz, da kümmern wir uns sehr, sehr stark drum.
Ja.
Aber einfach für so einen langen Anlagehorizont, da würde ich halt sehr stark drauf schauen, was machen denn die Family Offices dieser Welt und die ganzen Institutionellen, die setzen sehr stark auf Private Markets. Aber selbst bei ganz kleinen Renditeunterschieden, das ist 1% pro Jahr sein, dass der Zinseszinseffekt, das ist der Oberhammer. Deswegen freue ich mich sehr, dass es da eine Möglichkeit gibt. Arbeiten wir auch stark dran. Also Standarddepot, ich bin gleich nach der Podcast-Aufnahme Team-Meeting, da stelle ich mir vor, was ich da gebastelt habe. Das wird ziemlich cool. Wird nicht nur ETFs betreffen. Und dann arbeiten wir auch in verschiedenen Portfolio-Lösungen, auch für den langfristigen Vermögensaufbau im Zuge des Altersvorsorgedepots und natürlich auch darüber hinaus. Das heißt, schon ein sehr, sehr schönes Thema und eine mega gute Chance.
Ja, 100%. Ich finde es aber auch ein tolles Schlusswort und ein toller Ausblick. Also wir wollten das Thema natürlich einmal aufgreifen, denn das war und ist überall, gerade in aller Munde.
Ich glaube, es kommt auch Ende Q3, Anfang Q4 wird es, glaube ich, nochmal richtig, richtig viel kommen. Da hat Presse mir schon viel gesagt, dass da halt jetzt große, also auch in breiten Medien, nicht nur so Fachmedien.
Ich gehe mal davon aus, dass dann auch sich die einschlägigen Neo-Broker mit tieferen Taschen dann auch sehr, sehr stark Kampagnen spielen werden, dass, glaube ich, niemand drumherum kommt.
Ja, glaube ich auch.
Also
Ich bin schon gespannt, welche Schauspieler jetzt geheiert werden.
Ja, ich weiß nicht, wer nach Brad Pitt kommen soll.
Vielleicht doch wieder ein Deutschrapper? Haftbefehl.
Wir werden sehen, aber nee, genau. Also der Take ist für uns natürlich ganz klar. Also Private Markets können auch im Altersvorsorgedepot existieren und
sollten sie aus unserer Sicht auch.
Wir sind dran.
So sieht's aus. Hendrik hat mir Spaß gemacht.
Robin,
alle 2 Wochen können wir schon wieder, ziehen wir jetzt wieder durch.
Wir probieren unser Bestes. Robin hat auch Spaß gemacht. Bei Fragen zu den Themen, die wir besprochen haben, schreibt uns gerne hello@investnow.com oder wie gesagt per LinkedIn in die DMs leiten. Habt eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke sehr. Bis dann.
Ciao.